Quadrat hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Sarah, erinnerst du dich noch an unsere allererste Podcast-Folge?
Ja, na klar erinnere ich mich da noch dran. Das war der Fall von Faith Hedgepeth, der Studentin, die in ihrer eigenen Wohnung ziemlich grausam ermordet worden ist. Und dieser Fall verfolgt mich auch bis heute noch ein bisschen. Dich auch?
Vor allen Dingen diese Voicemail, die kriege ich nicht so aus dem Kopf, auch wenn ja ein paar von unseren Hörern ja irgendwie gesagt haben, dass sie das nicht hören, was da gesagt wird. Ein paar aber schon, die sagen vor allen Dingen, wenn man weiß, was man da hören muss, dann hört man es auch. Ja, aber erinnerst du dich auch an unser allererstes Infoposting, was wir im Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben?
Ja, tatsächlich. Da ging es um Gewalt an Frauen. Und das waren ehrlich gesagt ziemlich schockierende Zahlen. Das war eine Kriminalstatistik von 2022 und da hieß es, dass es im Jahr 2022 über 300 Morde an Frauen gab und davon, ich meine, mehr als die Hälfte durch den Partner oder Ex-Partner. Und das ist auch mehrfach die Stunde. Dazu kommt in Deutschland, dass Frauen Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner werden. Also ziemlich krass.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben, doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein, denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True Crime Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True Crime Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord groß geschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mord hoch 2 Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Ja, und jetzt haben wir 2025 und das Erschreckende ist, dass es so aussieht, als hätte sich an diesen Daten und Fakten, die wir damals genannt haben, nicht großartig irgendetwas geändert. Und so könnte der folgende Fall stellvertretend stehen für viele Frauen. Für Frauen, die nichts Böses ahnten und dann trotzdem das Opfer von Gewalt geworden sind. Für Frauen, die von jetzt auf gleich aus ihrem Leben gerissen worden sind, nur weil es eine Person so wollte. Für Frauen, die Hoffnungen hatten, die mit einem Schlag zerstört worden sind. Frauen, die unsere Freundinnen, Schwestern, Mütter, Tanten, Nachbarinnen sein könnten.
Es ist der 3. Juni 2024 in Berlin-Köpenick. Eine junge Frau kniet vor ihrem Kleiderschrank und sucht ein paar Sachen zusammen. Sie packt gerade ihren Koffer, denn sie möchte heute mit ihrem neuen Freund verreisen. Sonne, Strand, Meer, ein paar romantische Tage, ganz weit weg von der lauten, hektischen Großstadt. Nur sie und ihre neue Liebe. Der Gedanke löst eine riesige Vorfreude in ihr aus und sie malt sich schon aus, wie sie in ein paar Stunden im Bikini am Pool liegen wird. Und wie sie heute Abend mit ihrem Freund auf die gemeinsame Reise mit einem leckeren Cocktail anstoßen wird. Es sind bunte, fröhliche Bilder, die ihren Kopf füllen und dafür sorgen, dass sie die Realität für ein paar Momente ausblendet. Deshalb bemerkt sie ihn nicht. Den Mann, der gerade das Schlafzimmer betreten hat und sich ihr nun von hinten nähert. Den Mann, der sie hasserfüllt betrachtet und dessen finstere Entschlossenheit mit jedem Schritt, den er sich ihr nähert, stärker wird. Sie sieht ihn nicht kommen, hört seine Schritte nicht. Und bemerkt auch nicht das lange Küchenmesser in seiner Hand. Einige Minuten später. Der neue Freund der jungen Frau erhält eine Nachricht. Praktisch in der letzten Minute vor Abreise sagt sie den gemeinsamen Urlaub ab. Sie könne die Woche doch nicht, schreibt sie lapidar. Sofort weiß er, ihm bleibt jetzt nur eines zu tun. Er muss die Polizei rufen, und zwar schnell, bevor es zu spät ist.
Wir reden heute über einen Fall, der noch ziemlich aktuell ist. Er ereignete sich erst im vergangenen Jahr und deshalb ist das Urteil auch noch ziemlich frisch. Aus dem Grund haben wir auch die Namen der Beteiligten geändert. Doch leider gibt es zahllose Namen, die man hier einsetzen könnte. Anna, Hatun, Maria, Jasmin, Irina. Denn heute geht es nicht nur um einen Fall, sondern um eine ganz bestimmte Art von Verbrechen oder besser gesagt Motiv. Oder auch um die Denkweise einer bestimmten Tätergruppe. Doch wir wollen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Also kehren wir erstmal zurück zu der jungen Frau, von der wir euch schon erzählt haben. Wir nennen sie Tina.
Tina führt ein Leben wie viele von uns. Sie arbeitet in einer Medizintechnikfirma als Direktionsassistentin und ist Mutter einer Tochter. Mit ihr und ihrem Partner, dem Vater der Kleinen, wohnt sie in Berlin-Köpenick. Vor 10 Jahren, als Tina schwanger war, sind sie hergezogen. Köpenick ist einer der ruhigeren Berliner Stadtteile. Hier tobt das Leben nicht, sondern verläuft gemächlich. Man ist der Natur näher und auf den Spielplätzen toben viele fröhliche Kinder. Jeden Morgen bringt Tina ihre Tochter mit dem Fahrrad zur Schule und fährt dann weiter zur Arbeit. Das Haus, in dem Tina mit ihrer kleinen Familie lebt, hat einen cremefarbenen Anstrich. 4 Stockwerke, Dachboden, schwarzes Schindeldach. In den Fenstern hängen Spitzengardinen und zur Weihnachtszeit werden Schwibbögen aufgestellt. Der Fluss Dahme fließt träge vorbei. In der Nähe gibt es Restaurants und kleine Boutiquen. Es ist ein ruhiges Leben, das Tina hier in einer Dreizimmerwohnung führt. So hat sie es sich ausgesucht und auch ihrem Partner Alexander gefällt es. Alexander ist im selben Alter wie Tina und gelernter Maschinenführer, der inzwischen laut einigen Quellen allerdings im Managementbereich arbeitet. Sein Bruder, der 11 Jahre älter ist, arbeitet in derselben Firma, aber zu ihm hat Alexander kaum Kontakt. Die Eltern sind schon verstorben. Für ihn ist, wie es später im Prozess dargelegt wird, seine Familie seine heile kleine Welt. Und er freut sich wahrscheinlich jeden Abend zu seiner Partnerin und seiner Tochter heimzukehren. Die kleine Tochter ist sowieso sein Ein und Alles. Wann immer er Zeit hat, baut er mit ihr Lego. Und sein größter Wunsch ist, dass sie behütet, in einer intakten Bilderbuchfamilie aufwächst. Doch das Leben ist kein Bilderbuch. Und anders als der Schöpfer eines solchen Buches die Geschichte darin bestimmt, kann man das Leben nicht vorherbestimmen.
Und so kommt es, dass Alexanders perfekte Welt im Jahr 2022 einen tiefen Riss erhält. Oder vielmehr geht sie direkt vor seinen Augen in Flammen auf. Und zwar in dem Moment, als ihm Tina eröffnet, dass es vorbei ist. Dass sie ihn nicht mehr liebt. Dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Für Alexander bricht in dem Augenblick höchstwahrscheinlich eine Welt zusammen. Er hatte sich alles so schön ausgemalt, so perfekt zurechtgelegt. Seine Familie, seine Tochter, seine Tina, sein Leben. Mit einem Mal soll das alles hinfällig sein? Nur weil Tina ihn nicht mehr will? Mit so etwas hat er ganz sicher nicht gerechnet.
Auch für Tina ist dieser Schritt nicht einfach. Sie hat ja nicht geplant, dass ihre Gefühle für Alexander sich ändern. Hat sich nicht ausgesucht, dass aus der Liebe, die einst die helle Köpenicker Wohnung erfüllte, etwas anderes geworden ist. Für sie steht allerdings fest, auch wenn die Leidenschaft verflogen ist, gibt es etwas anderes oder besser gesagt jemanden, der sie und Alexander für immer miteinander verbinden wird. Und das ist ihre kleine Tochter. Als sie sich von ihrem Partner trennt, stellt sie sich die schwierige Frage, was für die Kleine am besten ist. Und Tina kommt zu dem Schluss, dass sie nicht möchte, dass das Leben ihres kleinen Mädchens von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt wird. Eine neue Wohnung, ein neues Umfeld, ein Alltag ohne ihren Papa. Mit all dem will Tina sie nicht überfordern. Aus dem Grund macht sie Alexander laut Medienberichten jetzt einen Vorschlag. Sie möchte weiter mit ihm zusammenwohnen und vor der gemeinsamen Tochter so tun, als wäre alles beim Alten. Zumindest für eine Weile. Was in dem Moment in Alexander vorgegangen ist, wissen wir nicht. Hat er sich Hoffnungen gemacht? Sich ausgemalt, dass Tina sicher bald erkennt, wie glücklich das gemeinsame Leben ist und sie wieder mit ihm zusammen sein will? Fest steht, Alexander willigt ein. Und so ändert sich erstmal nichts in der Köpenicker Wohnung. Nach außen hin bleibt Alexanders kleine Welt heile. Aber im Inneren, hinter verschlossenen Türen, ändert sich alles. Denn Tina verliebt sich nicht wieder in Alexander. Ihre verlorenen Gefühle flammen nicht wieder auf. Stattdessen genießt sie ihre neu gewonnene Freiheit, lässt sich auf ihrer Arbeit auf einen Flirt mit einem Kollegen ein. Und aus diesem Flirt wird dann irgendwann mehr. Und das ist so die Stelle, wo man sich das erste Mal fragt, wie es sein kann, dass die ganze Geschichte dann ab irgendeinem Punkt so eskaliert ist. Auf den ersten Blick wirkt es ja so, als würden die beiden extrem vernünftig mit der Situation umgehen. Sie schaffen es, für ihr Kind weiter zusammen zu bleiben, obwohl zwischen ihnen keine Gefühle mehr bestehen. Und man denkt sich dann so, dass es doch irgendwie klar ist, dass sich irgendeiner von den beiden zu irgendeinem Zeitpunkt wieder neu verlieben wird. Und dass es auf Dauer nicht so weitergehen kann. Aber offenbar ist das nur einer Person von beiden klar, nämlich Tina. Denn für Alexander bricht ja in diesem Moment erneut eine Welt zusammen.
Das finde ich ja schon ein bisschen gefährlich, ne?
Ja.
Weil es ist ja schön, wenn man meint, dass man den einen Menschen gefunden hat, mit dem man für immer und ewig glücklich ist und zusammenbleiben wird. Aber ganz, ganz viele Beziehungen zerbrechen ja mit der Zeit.
Ja, da muss man einfach ein bisschen realistisch bleiben.
Ja, ganz genau. Und ja, weiß nicht, man hat ja nicht irgendwie einen Besitzanspruch auf den anderen Menschen oder so, nur weil man mal zusammen war.
Ja, und wenn das einfach allen Leuten irgendwie klar wäre, dann würde, glaube ich, auch ein bisschen weniger passieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute glauben, mit dem Zeitpunkt, wo man in einer Beziehung ist, dass man einander dann irgendwie gehört. Zumindest gibt es ja eine bestimmte Tätergruppe, wo es zumindest für mich so scheint, als würden die so denken. Und das ist natürlich schon eher schwierig. Tina verliebt sich jetzt auf jeden Fall neu und beginnt eine Beziehung mit ihrem Arbeitskollegen und wir nennen ihn jetzt hier in diesem Fall Markus. Alexander erfährt davon und das Bilderbuch, das sein Leben sein sollte, bekommt einen fetten Knick, einen Riss. Als Tina Single war, schien die Möglichkeit, dass sie zu ihm zurückkommt, gar nicht so weit weg. Doch jetzt hat sie einen anderen und wie es scheint, ist es nicht nur eine Affäre. Stattdessen beginnen Tina und Markus eine Beziehung, während derer Tina aber immer noch in der WG mit Alexander lebt. Für sie sind die Fronten geklärt. Als Eltern funktionieren die beiden gemeinsam, aber sonst geht jeder seiner Wege. Doch Alexander tut das nicht. Stattdessen beginnt er Tina zu beobachten und zu belauern. Er muss wissen, was zwischen ihr und Markus vor sich geht. Was sie mit ihm redet. wann sie sich mit ihm trifft. Also manipuliert er Tinas Mail-Account, damit er mitlesen kann, wenn sie sich mit Markus schreibt. Das ist aber nicht alles. Sobald Alexander von einem geplanten Treffen zwischen Tina und Markus erfährt, versucht er, dieses zu verhindern. Mal erfindet er hierfür eine Dienstreise, auf die er gar nicht muss. Mal tut er, als wäre er krank, damit Tina zu Hause bleiben und sich um die gemeinsame Tochter kümmern muss. Alexander geht allerdings noch weiter. Um Tina daran zu hindern, etwas mit ihrem neuen Freund zu unternehmen, erfindet er sogar Krebserkrankungen und Todesfälle in seiner Familie. Als sie selbst eine Dienstreise in die USA antreten soll, versteckt er im Vorfeld ihren Reisepass. Krankhaft versucht er, seine Ex von ihrem neuen Partner fernzuhalten, als könnte er so erzwingen, dass sie sich wieder in ihn verliebt. Wenn er über Markus spricht, nennt er ihn nur Frettchen.
Wie eine Schachfigur versucht er, Tina zu lenken, und zugleich fängt er an, sie auf perfide Weise dafür zu bestrafen, dass sie ihn verlassen hat. Er lockert ihre Fahrradbremsen. Er versetzt ihre Augentropfen mit Aceton. Wie krank ist das bitte?
Ja, ganz schlimm.
Ich stell dir mal vor, das kannst du doch ein Auge verlieren.
Das ist total gefährlich.
Ja. Das ist aber leider nicht alles. Ihre Unterwäsche und ihr Lippenbalsam präpariert er mit Chlorreiniger.
Ja, richtig klug von ihm. Das riecht man ja auch gar nicht.
Ja, ja. Netter und intelligenter Typ. Ja, und wie er später zugibt, macht er das, damit sie Ausschlag bekommt. Doch weder seine hinterhältigen Bestrafungen noch seine Lügen, um Tina zu Hause zu halten, zeigen Wirkung. Stattdessen plant sie für Juni 2024 einen Urlaub mit Markus. Und als Alexander davon erfährt, brennt ihm endgültig eine Sicherung durch. Er fängt an zu googeln, aber nicht nach Wegen, wie er Tina diesmal an der Reise hindern kann. Stattdessen versucht er herauszufinden, wie er seine Ex-Partnerin am besten tötet und wie man eine Leiche entsorgt. Eine seiner Suchanfragen lautet: Ist man nach einem Stich in den Hals sofort tot?
Am 3. Juni, das ist Tinas Abreisetag, da stellt er sich für 4 Uhr einen Wecker. Heute ist auch für die kleine Tochter der beiden ein besonderer Tag, denn es soll auf Klassenfahrt gehen. Beide Eltern sind schon wach und Tina nutzt die Zeit, um für den Urlaub zu packen. Sie kniet vor dem Schrank im Schlafzimmer, als auf einmal Alexander zu ihr hereinkommt. Die kleine Tochter ist zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise im Nebenzimmer. Von hinten hält Alexander Tina ein Küchenmesser an den Hals. Sie greift erschrocken danach. Wahrscheinlich kann sie nicht fassen, was sie da auf ihrer Haut spürt. Vielleicht kann sie das kalte Metall nicht einmal identifizieren. Falls doch, dann denkt sie womöglich an einen Einbrecher. Oder weiß sie, dass es Alexander ist? Erkennt sie seinen Geruch, das Rascheln seiner Kleidung, den Klang seiner Atemzüge? Wir wissen es nicht, denn Tina wird leider nie von diesem Moment berichten können. In diesen Sekunden wird sie endgültig von einem eigenständigen Menschen mit Wünschen, Träumen und einer eigenen Stimme zu einer Spielfigur auf Alexanders Schachbrett. Zu einer Figur, die ausgedient hat, weil sie sich nicht steuern lassen wollte. Als Tina die Hände ans Messer hebt, so beschreibt es Alexander später, zieht er es weg. Aber in Wahrheit zieht er die Klinge durch ihren Hals, durchtrennt lebenswichtige Adern und Venen. Tina hat keine Chance, sie verblutet vor ihrem offenen Schrank, voll von Sommerkleidern, die sie nie mehr in den Urlaub wird mitnehmen können. Im Kopf hat sie vielleicht noch die Idee von der Reise, auf die sie sich so gefreut hat. Stellt sich die Sonne auf der Haut vor, das Meeresrauschen und den Cocktail an der Poolbar, den sie nie mehr trinken wird.
Für Alexander hingegen geht das Leben weiter. Er geht in die Küche, reinigt das Messer und steckt es zurück in den Messerblock. Dann macht er seiner kleinen Tochter etwas zu essen und frühstückt wenig später mit ihr gemeinsam. Zu dem Zeitpunkt hat er Markus schon von Tinas Handy ausgeschrieben und die Reise abgesagt. Aber Markus hat die Absage nicht geglaubt. Sobald er die Nachricht erhalten hat, hat er sich große Sorgen gemacht, denn so eine spontane und wortkarge Absage ohne jede Erklärung passt nicht zu Tina. Also ringt sich Markus dazu durch, die Polizei zu rufen. Und diese nimmt die Sache erstaunlicherweise sofort ernst. Wenig später klingeln die Beamten an der Tür der Dreizimmerwohnung in Köpenick. Alexander öffnet. Die Beamten wollen Tina sprechen, doch Alexander versucht, sie abzuwimmeln. Seine Frau sei bei der Arbeit, die Tochter gehe gleich auf Klassenfahrt. Die Beamten lassen sich jedoch nicht wegschicken.
Ich finde das total erstaunlich, dass sich die Polizei nicht wegschicken lässt. Und ich finde es auch total erstaunlich, wie Tinas neuer Freund reagiert. Das muss ja schon irgendwie mal Thema zwischen den beiden gewesen sein, zu diesem Zeitpunkt, dass der Alexander irgendwie gefährlich ist. Und dann, ja, ist das wirklich irgendwie leider ein bisschen blöd, dass sie da immer noch mit ihm zusammenlebt, auch wenn sie vielleicht schon das Gefühl hat, dass er ihr gefährlich werden könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sie ihm das auf jeden Fall erzählt hat, weil er wohl laut einigen Quellen, als er die Polizei angerufen hat, auch sehr, sehr aufgebracht und sehr in Sorge gewesen sein muss. Und ich denke auch mal, deswegen haben die das sofort ernst genommen.
Ja, also ich verstehe schon, dass sie das irgendwie für die Tochter machen wollte, dass sie da wohnen bleiben wollte, aber irgendwann, ja, muss man dann auch an sich selber denken. Und ich glaube, Kinder, die können auch nur so glücklich sein, wie die Eltern es sind. Und wenn zwischen den beiden da irgendwie Spannungen herrschen und sie ja eben schon was ahnt und irgendwie merkt, dass Alexander sich komisch verhält und gefährlich werden könnte. Ich glaube, da muss man dann wirklich auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, gut, dann trennen wir uns eben endgültig und das Beste fürs Kind irgendwie rausmachen, so gut es dann geht.
Ja, stimme ich dir absolut zu, wobei sie ja mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass er sowas tun würde. Ich finde, das ist auch so ein krasser Schritt. Also ich meine, was er vorher gemacht hat, war auch schon krass, aber dann einfach herzugehen und sie, ich sag's jetzt mal, wie es ist, abzustechen.
Aber ihr Freund hat ja offenbar schon damit gerechnet.
Ja, stimmt.
Der hat jetzt nicht angerufen oder so und gesagt, so was ist es? Hält er dich jetzt davon ab? Hat er wieder irgendeine Ausrede erfunden oder so, weshalb du jetzt meinst, die Reise absagen zu müssen, sondern ja, er ist ja sofort davon ausgegangen, dass da was Schlimmes passiert sein könnte.
Ja, das ist wahr, das stimmt. Naja, die Polizei, die inspiziert jetzt auf jeden Fall direkt die Wohnung und dann finden sie eben auch Tina. Sie liegt in einer Blutlache und für sie kommt jede Hilfe zu spät. Einen einzigen Atemzug, wird ein Gutachten später zeigen, konnte sie nach dem Angriff noch machen, bevor sie verblutet ist. Alexander wird dann auch direkt festgenommen und die kleine Tochter wird psychologisch betreut. Glück im Unglück, sie hat von der Tat nichts mitbekommen und ihre Mutter auch nicht tot gesehen. Dennoch hat sie auf einen Schlag beide Elternteile verloren. Noch im selben Jahr wird Alexander vor dem Landgericht Moabit der Prozess gemacht. Er gesteht die Tat, weshalb es in der Verhandlung also nur um das Strafmaß geht. Alexander zeigt sich vor Gericht weinerlich und beteuert, er habe nicht geplant, Tina zu töten.
Oh ja, genau.
Ist ja auch, so wirkte auch super spontan die Tat, wenn er vorher gegoogelt hat. Ja, aber warum ist das überhaupt wichtig? Weil bei einer Affekttat, also bei einer Tat, bei der die Tötung zuvor nicht beabsichtigt war, anders als bei einer vorsätzlichen Tat, ein Urteil wegen Totschlags wahrscheinlicher wird. Und bei Totschlag ist das Strafmaß deutlich geringer als bei Mord. Die Staatsanwaltschaft jedoch ist überzeugt, Alexander hat vorsätzlich gehandelt. Und das will sie auch beweisen. An insgesamt 4 Verhandlungstagen werden nun Zeugen aus dem Umfeld der beiden gehört, vor allem von seiner und ihrer Arbeitsstelle. Irritierenderweise geht es dabei auch um Dinge, die Tina gemacht hat, die moralisch nicht so korrekt waren. Ihr Vorgesetzter gibt an, sie habe sich von einer Vorzimmerdame zur Leiterin des Einkaufsbereiches hochgearbeitet. Sie sei sehr ehrgeizig gewesen und habe ihre Position manchmal zum Nachteil der Kollegen ausgebaut. Sie habe ihre Kollegen auch auf freundliche Weise provoziert. Mit anderen Worten, Tina hat sich hochgearbeitet und dabei vielleicht auch die Ellbogen ausgefahren. Aber was hat das im Mordprozess gegen ihren Ex-Partner zu suchen?
Ja, sowas finde ich auch immer so schlimm, als würde das irgendwie irgendwas begründen oder irgendwas besser machen. Das ist ja irgendwie total egal, wie sie sich verhalten hat. Nichts rechtfertigt ja eine Tötung an ihr. Und das sollte ja auch wirklich in keinster Weise eine Rolle spielen, wie sie sich auf der Arbeit verhalten hat. Das hat ja nicht mal was mit Alexander zu tun. Und das Opfer so nachträglich irgendwie schlecht zu machen und in den Dreck zu ziehen, also ich finde das einfach ganz schlimm.
Ja, ich finde das auch mega absurd so. Er hat sie erstochen. Ja, sie war auf der Arbeit auch manchmal fies. So.
Hä?
Also.
Ja, steht dem gar keinen Zusammenhang.
Überhaupt nicht. Also hätte ich gar nicht zugelassen. Das ändert ja auch an seiner Schuld nichts.
Nee, aber ich habe da erst gestern was drüber gelesen, dass das halt immer ist, wir haben halt immer irgendwie das Bedürfnis, so eine Gerechtigkeit wiederherzustellen. Zum Beispiel kennt man das ja auch von Vergewaltigungsopfern oder so, dass dann oft die Frage laut wird so, ja, was hat sie denn getragen und hat sie den Täter vielleicht irgendwie provoziert? Und man versucht dann immer irgendwie dem Opfer eine Mitschuld zu geben, damit so eine gewisse Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass man nicht einfach so sagen kann, so, ja, der Mensch ist jetzt da einfach nur hingegangen, weil er böse ist, weil er Schlechtes im Sinn hat und hat die Frau vergewaltigt und die konnte rein gar nichts dafür, sondern man versucht so eine Art Gleichgewicht wiederherzustellen. Und ich denke, das ist in diesem Fall eben auch so, dass man versucht, ihr in irgendeiner Form etwas Schlechtes anzudichten, um die Tat an sich ein Stück weit zu relativieren, um eben zu sagen, ja, aber sie war ja eben auch nicht so korrekt und vielleicht korrekten Menschen passiert sowas nicht und dann ist es für uns leichter verständlich, weil dann so eine Art Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
Ja, das ist dann aber echt ein sehr, sehr stranger Sinn von Gleichgewicht und vor allen Dingen auch von Gerechtigkeit, wenn man irgendwie meint,
sich ja, natürlich, natürlich. Aber so, ich glaube, daher kommt das, dieser Impuls.
Okay, denn der Impuls dann von mir aus, wenn man so am Abendbrottisch darüber redet, also manche Leute am Abendbrottisch darüber reden, aber vor Gericht auch noch, das so breit zu treten, ne? Das finde ich schon.
Ja, ich finde es auch schlimm. Ich sag nur, was ich da gestern
erst ja, klar.
Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass das auf jeden Fall nichts rechtfertigt. Doch natürlich geht es auch im Prozess um Alexander. Dass er zu seinem 11 Jahre älteren Bruder kaum Kontakt hatte, wissen wir ja schon. Zudem kommt raus, dass Alexanders Eltern beide berufstätig gewesen seien und seine Bezugsperson daher seine Oma war. Als Jugendlicher habe Alexander eine Lese-Rechtschreibschwäche entwickelt und sei gegen ADHS mit Ritalin behandelt worden. Das klingt jetzt erstmal nach einer schwierigen Kindheit und Jugend. Doch er machte etwas aus seinem Leben und ließ sich von diesen Widrigkeiten nicht unterkriegen. Auf der Arbeit galt er als freundlich, zuverlässig, hilfsbereit und ruhig. Aber wie wurde aus diesem Mann ein Mörder?
Sehen wir uns erstmal an, wie Alexander die ganze Situation mit Tina beschrieb. Er hat sich wohl mit seiner Arbeitskollegin oft darüber ausgetauscht und auch der Polizei gegenüber hat er Angaben gemacht. Hieraus ergibt sich folgendes Bild. Schon früher einmal soll Tina ihn betrogen haben. Doch damals, so sagt er, hat er ihr verziehen. Doch auch die Sache mit Markus sei für ihn Fremdgehen gewesen. Er meint, sie habe schon etwas mit ihm angefangen, bevor sie Alexander verließ und ihn zunächst nur als Freund vorgestellt. Markus habe die Familie sogar einmal in den Zoo begleitet. Erst nach der Trennung von Alexander habe dieser erfahren, dass sie schon länger mit Markus zusammen ist. Von da an sei er zwiegespalten gewesen. Einerseits habe er in der Nähe seiner Tochter bleiben wollen, im Umfeld in Köpenick aber keine bezahlbare Wohnung gefunden. Seine Kollegin bot ihm dann an, fürs Erste ihr Ferienhaus zu nutzen. Aber das war ihm zu weit weg. Weihnachten 2023 erzählte er derselben Kollegin, er habe eine neue Frau kennengelernt. Was daraus wurde, wissen wir nicht. Zwischen ihm und Tina, so berichtet er, sei es in der unfreiwilligen WG immer schwieriger geworden. Tina habe nicht mehr mit ihm kommuniziert. Er habe nie gewusst, wo sie und die gemeinsame Tochter sich gerade aufhalten. Er sagt, das habe ihn sehr belastet. Darüber dürfen wir aber nicht vergessen, was er Tina in dieser Zeit bereits angetan hat. Die Fahrradbremsen, der verschwundene Reisepass, das Aceton und der Chlorreiniger. Ein WhatsApp-Chat-Verlauf belegt diese Taten von Alexander. Außerdem gibt er vor Gericht beispielsweise zu, Chlorreiniger in Tinas Zahnpasta gemischt zu haben. Auch zum Tattag macht er Angaben. Alexander berichtet, er habe an jenem Morgen mehrfach versucht, auf den Balkon zu gelangen, um eine zu rauchen. Der Balkon schloss aber an das Schlafzimmer an, in dem sich Tina befand, und er sei von ihr mehrfach in pumpigem Ton, wie er sagt, wieder weggeschickt worden. Da sei er dann wütend geworden und habe sich reingesteigert und Tina schließlich im Affekt getötet. Dann habe er Frühstück gemacht und im Anschluss eine geraucht. Um eine zu rauchen, musste er also nochmal an seiner Ex-Partnerin vorbei, die er kurz davor umgebracht hatte. Den Tatverlauf gibt er so an, wie er auch von den Ermittlern rekonstruiert wurde. Von hinten habe er das Messer an Tinas Hals gehalten und es dann, als sie die Hände hob, weggezogen. Durch ihren Hals. Die Klinge war 20 cm lang, der Schnitt ganze 12 cm lang. Über seine verheerende Wirkung haben wir ja schon gesprochen. Tina hatte außerdem keine Abwehrverletzungen. Ist es also glaubhaft, dass Alexander im Affekt gehandelt hat? Um dies herauszubekommen, wird er auch von einer Gutachterin untersucht. Da er keinen Schulabschluss hat, führt diese einen Intelligenztest durch, bei dem herauskommt, dass er einen IQ von 81 habe. Er sei gehemmt, einfach strukturiert, aber es gebe keinerlei Hinweise auf eine Bewusstseinsstörung während der Tat oder irgendeine psychopathologische Diagnose. Auch eine Drogensucht lag bei ihm nie vor. Alexander habe in den Gesprächen mit der Gutachterin über seinen Ärger über die Zurückweisung und die von ihm empfundene Abwertung durch Tina geredet. Sein Verhalten nach der Trennung wird als narzisstisch und kontrollierend charakterisiert. Mit anderen Worten, keine verminderte Schuldfähigkeit.
Zudem zeigen Tatsachen wie der Umstand, dass Alexander im Vorfeld nach Mordmethoden gegoogelt hat und auch, dass er sich an diesem Morgen grundlos sehr früh einen Wecker stellte, dass sein Handeln mit großer Wahrscheinlichkeit planvoll war. Mit anderen Worten, Alexander hat Tina nicht im Affekt getötet, weil sie ihn nicht rauchen lassen hat. Er hat sich vorher genau überlegt, wie er es angehen will und sie dann in einem Moment, in dem sie arg und wehrlos war, von hinten mit dem Messer attackiert. Das Mordmerkmal der Heimtücke ist hiermit erfüllt. Niedrige Beweggründe liegen vor. Am Ende wird Alexander wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das bedeutet, dass er nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung unter Auflagen stellen darf. Während der Urteilsverkündung schüttelt er permanent den Kopf. Am Ende richtet er ein paar Worte an seine Tochter. Sie lebt inzwischen bei Tinas Vater und dessen Lebensgefährtin. Ihr Opa ist neben Alexander ihr einziger noch lebender direkter Blutsverwandter. Sie wird psychologisch betreut. Wie es ihr geht, ist allerdings nicht bekannt. Alexander sagt: Mein süßer Engel, was du alles durchmachen musst. Du hast Mutter und Vater und eine intakte Familie verloren. Er verliert aber kein Wort darüber, dass er der Auslöser für einen guten Teil dieses Verlustes ist. Eine Staatsanwältin, die den Prozess kommentierte, bewertet Alexanders Tat als archetypischen Femizid. Und hier sind wir wieder am Anfang. Beim Zusammenhang von Tinas Tod mit dem von Anna, Hartun, Maria, Jasmin, Irina und zahllosen anderen Frauen. Doch was ist ein Femizid überhaupt? Was sind die Merkmale dieser Art von Verbrechen? Was haben sie gemeinsam? Darum soll es jetzt gehen. Und dann kehren wir noch einmal zu Alexander zurück.
Aber zuerst sei gesagt, das wird jetzt kein Männerbashing. Und wir wissen, dass die meisten Männer keine Mörder sind. Bei Femiziden dreht es sich aber nun einmal um Morde durch Männer an Frauen. Diese kommen weit häufiger vor als Morde an Männern durch Frauen. Wie häufig passieren Femizide? Die nackten Zahlen sprechen eine brutale Sprache. In Deutschland wird laut BKA jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau von einem Mann aus ihrem engen persönlichen Umfeld getötet. In einem Bericht des Bundesinnenministeriums ist die Rede davon, dass jede Stunde im Schnitt 13 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt werden. Und das ist kein deutsches Problem. Weltweit sieht es nicht besser aus. Jeden Tag sterben laut einer Statistik der WHO im Durchschnitt 137 Frauen durch die Hand eines Partners oder Familienmitglieds. Jährlich werden tausende Frauen ermordet, oft unter dem Deckmantel der Ehre. In Indien gibt es Mitgiftmorde. Frauen werden umgebracht, weil die Familie der Braut nicht genug gezahlt hat. Dazu kommen weltweit sexuelle bzw. sexualisierte Femizide. Frauen werden vergewaltigt und anschließend ermordet, oft aus sadistischer Gewalt oder Bestrafung, weil sie nicht den Erwartungen der Täter entsprachen. Und all diese Morde haben eines gemeinsam. Sie haben eine tiefere Ursache. Eine Struktur, die Frauen als weniger wert, als Besitz oder als Objekt betrachtet. Weshalb müssen wir über Femizide sprechen? Jedes Mal, wenn wir so eine Tat passiert, hören wir dieselben Schlagzeilen. Familiendrama in Berlin. Beziehungstat eskaliert. Eifersuchtstat mit tödlichem Ausgang. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ein Mord aus Besitzdenken ist kein Familiendrama. Es ist kein Beziehungsproblem. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen uns fragen, warum wachsen immer noch Männer heran, die glauben, eine Frau gehöre ihnen oder müsse so funktionieren, wie sie es gerne hätten? Warum bekommen Frauen oft nicht den Schutz, den sie bräuchten? Warum sind viele der Täter schon vorher gewalttätig und trotzdem passiert nichts? Das hat viel mit sogenannten patriarchalischen Strukturen in der Gesellschaft zu tun. Und das klingt jetzt erstmal, als würden wir von einer Gesellschaftsform sprechen, in der Männer stets im Vorteil sind. Aber so einfach darf man das nicht sehen. Denn das Patriarchat stellt den Mann nicht nur als Bestimmer und Oberhaupt dar, sondern auch als den, der immer stark sein muss, der immer gewinnen muss. Sehen wir uns mal im Detail an, welche patriarchalen Strukturen manche Männer derart formen, dass sie unter gewissen Umständen am Ende zu Mördern werden können.
Erstens, die Frau ist der Besitz des Mannes. Denkt in diesem Zusammenhang mal an früher, als Frauen nicht ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten durften, als Frauen nicht wählen durften. Das ist alles noch gar nicht so lange her und gerade bei Tätern mit fragilen Persönlichkeiten stellt sich oft ein Wunsch nach einer solchen Konstellation ein. Nach einer Partnerin, die sie nicht verlassen kann. Wenn die Frau dann geht oder sich neu verliebt, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie empfinden das als Kränkung, als hätte man ihnen etwas weggenommen, auf das sie ein Recht haben. Zweitens. Starke Männer werden angehimmelt. So war das früher und so wünschen es sich unsichere Männer auch heute. Manche Männer sind regelrecht süchtig nach der Bestätigung durch ihre Partnerin. Wenn die dann weg ist, bleibt nur noch Leere. Und statt das zu akzeptieren, wird die Wut auf die Frau projiziert. Drittens. Ein echter Mann verliert nicht. Dieser Aspekt der sogenannten toxischen Männlichkeit wird oft schon jung eingehämmert. Wer verlassen wird, verliert, und wer verliert, ist schwach, nicht männlich genug. Diese verletzte Männlichkeit kann dann zu extremer empfundener Hilflosigkeit und schlussendlich auch zu Gewalt führen. Viertens. Ein echter Mann zeigt keine Emotionen. Viele Täter haben nie gelernt, mit negativen Gefühlen umzugehen. Wut, Frust, Eifersucht, all das staut sich auf, bis es explodiert. Fassen wir also zusammen. Selbst in der heutigen Zeit sind noch althergebrachte gesellschaftliche Strukturen vorhanden, laut denen ein Mann immer stark, immer der Bestimmer, das Familienoberhaupt, der Macher und der sein muss, zu dem alle aufblicken. In einem solchen Weltbild definiert sich ein Mann vor allem durch das, was er für sich erringen konnte, durch seinen Besitz. Und um den Unsicherheitsfaktor auszublenden, dass eine Frau ihn, wenn sie will, jederzeit verlassen darf, wird doch die Frau als Besitz angesehen. In manchen Kulturen ist letzterer Punkt auch bis heute selbstverständlich. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, natürlich denken bei Weitem nicht alle Männer so. Es ist aber so, dass bestimmte Persönlichkeits- und Familienstrukturen diese Denkweisen stärken können.
Sehen wir uns hierzu Alexander an. Er kam aus einem eher schwachen familiären Umfeld. Es war vor allem seine Großmutter, die ihn aufzog. Wir möchten ihr nichts unterstellen. Möglich ist aber, dass sie ihn bereits mit altmodischen männlichen Stereotypen versah. Falls nicht, könnte er sich auch an medialen Rollenbildern orientiert haben. Auch heute noch, aber in Alexanders Kindheit in den 90ern noch viel mehr, wurde über die Medien ja der starke Mann propagiert. Und wenn man im persönlichen Umfeld keine Bezugsperson hat, an der man sich orientieren kann, schaut man eben auf die Medien. Bedenken wir, Alexanders Vater war berufstätig und nicht viel zu Hause. Sein Bruder war viel älter als er und zog schon aus, als Alexander noch ein Kind war. Außerdem hatte Alexander schon als Kind und Jugendlicher mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen. ADHS, die Lese- und Rechtschreibschwäche. Er wurde früh konfrontiert mit seinen eigenen, in Anführungsstrichen, Unzulänglichkeiten, wenn man vom Idealbild eines starken, unbesiegbaren Mannes ausgeht. Gut möglich, dass er damit schlecht umgehen konnte. Ein Indiz dafür ist, dass im Prozess ausgesagt wurde, er habe sich seine Bestätigung im Beruf geholt. Offenbar war er also auf der Suche nach Bestätigung. Das spricht für einen gewissen Mangel im Selbstwertgefühl. Und dieses wird wiederum einen Riesenknacks bekommen haben, als Tina ihn verließ. Er hat selbst angegeben, dass er sich von ihr abgewiesen und herabgesetzt fühlte. Letzteres ist eigentlich ein seltsamer Impuls. Eine Trennung ist ja keine Herabsetzung, sondern nur die Feststellung, dass man zu einer Person nicht mehr passt. Es sei denn, die Person hält so sehr an einem fest, dass sie einen als Teil eines vorgefertigten Idealbildes vom eigenen Leben betrachtet. Und genau das hat Alexander getan. Selbst vor Gericht sprach er noch von der intakten Familie, die er immer wollte. Dieses Bild hat Tina gesprengt. Aber damit kam er nicht klar. Und hier trat das Besitzdenken zutage. Starke Männer werden nicht verlassen. Und so durfte auch Tina Alexander nicht verlassen. Sie gehörte doch zu ihm. Oder gehörte sie ihm? Die Situation, in der er sie angriff, spricht stark für seine verletzte Männlichkeit. Sie war gerade dabei zu packen, um mit einem anderen in den Urlaub zu fahren. Die ultimative Kränkung. Und dafür musste sie büßen.
Fassen wir noch einmal zusammen. Der Mord von Alexander an Tina ist mit gesellschaftlichen Strukturen und psychologischen Faktoren natürlich nicht zu entschuldigen. Jedermann, der spürt, dass eine Trennung ihn so wütend macht, dass in ihm ein Tötungswunsch heranwächst, und jedermann, der seiner Frau gegenüber auch nur Gewaltfantasien entwickelt, sollte Verantwortung übernehmen und sich Hilfe suchen. Und viele tun das sicher auch. Doch gerade bei unsicheren Menschen, die kein starkes Umfeld haben, Alexander beispielsweise hatte ja nicht mal einen Freundeskreis, können hier psychologische und gesellschaftliche Faktoren zutage treten und zum persönlichen Kompass werden, die am Ende vielleicht genau der Tropfen sind, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber was ist nötig, um solche Taten in Zukunft zu verhindern? Althergebrachte Männlichkeitsmuster müssen überwunden werden. Männer müssen auf eine Weise erzogen und sozialisiert werden, die es ihnen ermöglicht, eigene Niederlagen nicht als Kränkung zu betrachten und besser mit eventuellen Aggressionen umzugehen. Frauen, die Partnerschaftsgewalt erfahren, müssen sichtbarer werden und mehr Hilfsangebote erhalten. Wie oft kommt es vor, dass eine Frau Partnerschaftsgewalt oder auch Stalking anzeigt und am Ende passiert nicht viel? Beide Ansätze können wir jetzt natürlich nur kurz anreißen, sonst würden wir komplett den Rahmen sprengen. Wichtig ist aber einfach, natürlich ist jeder Täter im Einzelnen für seine Tat verantwortlich und Femizide sollen nicht durch gesellschaftliche Strukturen entschuldigt werden. Doch wenn eine spezifische Art von Tötung so gehäuft vorkommt, ist das kein Zufall und man muss sich fragen, woher die Mechanismen stammen, die solche Taten begünstigen.
Das erinnert mich ja ziemlich an unser Studium, ne?
Ja, mich auch. Mir kam da auch einiges von bekannt vor.
Ja, also für euch da draußen, wir haben beide Sozialwissenschaft studiert und da sind ziemlich viele Kategorien drunter zusammengefasst. Also unter anderem auch Kriminologie, aber vor allen Dingen eben Soziologie, Anthropologie oder eben auch Gender Studies. Und im Rahmen davon haben wir damals ziemlich viel über die sogenannte Krise der Männlichkeit gesprochen. Erinnerst du dich, Nadine?
Ja, definitiv.
Das war so ein bestimmendes Thema, weil das einfach in den, ja, 2000er, 2010er Jahren ziemlich präsent war, auch in den Medien. Und da ging es darum, dass ja früher immer dieser starke Mann gefragt war, der Bestimmer, der Versorger der Familie. Und dass dieses Rollenbild aber jetzt nach und nach gebröckelt ist. Der Mann sollte, ja, der Frau mehr Freiraum geben, was ja auch völlig richtig so ist. Beide sollten gleichberechtigt sein. Der Mann sollte so aus seiner Rolle zurücktreten und der Frau mehr Raum geben. Und es kamen ja auch immer öfter Familien auf, in denen zum Beispiel die Frau dann diejenige war, die für das Geld sorgen wollte, während der Mann dann vielleicht auch mit den Kindern zu Hause bleiben sollte. Und einige Männer haben sich darauf ja auch eingelassen oder lassen sich ja auch noch darauf ein. Es gibt ja Familien, wo das durchaus funktioniert.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, zum Glück. Aber es tauchte eben auch ein Bild auf, ja, eines Mannes, der zum empathischen Softie geworden war. Und dieser wurde dann wiederum oft verlacht und nicht ernst genommen. Und da war dann eben die große Frage, was ist die Rolle des Mannes in der modernen Gesellschaft? Wie soll er sich verhalten? Was wird erwartet? Womit fühlt er sich wohl? Ja, und da kam dann ziemlich oft raus, dass es eigentlich gerade gar nicht so richtig die Rolle gibt, in der der Mann sich wohl fühlt, weil die Männer eben immer mehr das Gefühl hatten, wir werden nicht mehr gebraucht. So wie wir sein wollen, können wir nicht sein. Und egal, was wir machen es falsch, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken.
Ja, das hört man ja auch so im Umfeld immer, dass Männer, die sich wirklich auch ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen, oftmals das Gefühl haben, sie können es einfach in keiner Weise irgendwie richtig machen.
Ja, klar, weil sind sie zu machohaft, sage ich mal, wollen das manche nicht? Sind sie zu empathisch, sagen wirklich manche, was für ein Weichei? Und das, also nicht, dass ihr uns jetzt falsch versteht, das soll jetzt natürlich in keinster Weise Taten wie die von Alexander rechtfertigen. Es geht gerade einfach nur um diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Ja, und darum vielleicht irgendwie eine Erklärung oder zumindest einen Erklärungsansatz zu finden.
Ja, dafür, dass dieses Phänomen der Femizide nicht weggeht. Also unsere Gesellschaft ist so aufgeklärt, es wird über alles gesprochen, es wird über alles medial verhandelt. Aber das bleibt, diese Frauenmorde bleiben einfach und finden immer wieder statt. Und nicht jeder dieser Männer wird einfach ein eiskalter Killer sein, sondern da stecken eben Mechanismen hinter. Und ich glaube, diese Krise der Männlichkeit hat das schon im Ansatz ganz gut erklärt, ja, wie sowas einfach auftauchen kann. Wenn ein Mann einfach nicht seinen Platz findet und dann vielleicht viel zu sehr seinen Fokus auf das legt, was er erreicht hat. Und in diesem internalisierten Besitzdenken ist dann eben auch mit drin, ja, ich habe meine Familie erreicht. Die gehört mir, die kann mir keiner wegnehmen. Aber die Frau kann das ja jederzeit tun. Das ist ja auch ihr gutes Recht.
Was jetzt bleibt, ist also die Frage, wie genau sieht der Platz des modernen Mannes in der Gesellschaft aus? Und bei Frauen ist es ganz ähnlich. Es gab die Ära der Alpha-Mädchen, die dann gerne als Emanzen oder Mannsweiber bezeichnet wurden. Jetzt gibt es die Gegenbewegung der Tradwives, also der Frauen, die sich bewusst entscheiden, nicht Karriere zu machen, sondern ihr Glück im Familiären suchen. Aber auch das wird oft verlacht und abschätzig beurteilt. Die Herausforderung liegt wahrscheinlich einfach darin, in der modernen Welt, in der alte Rollenbilder nicht mehr funktionieren, einen Weg zu finden, durch den Menschen gleichberechtigt zusammenleben können. Egal für welche Lebenswege sie sich entscheiden, ohne dass sie sich entmündigt, schwach oder nicht ernst genommen fühlen. Im Jahr 2025 gab es, Stand 8. Februar, da nehmen wir gerade auf, laut der Organisation Femizide stoppen bereits 7 Femizide in Deutschland. Die Dunkelziffer ist nach wie vor unbekannt. Im gesamten Jahr 2024 waren es laut derselben Organisation 101 Femizide. Man kann nur hoffen, dass in Zukunft Wege gefunden werden, diese Tötungen zu verhindern, bevor es zu spät ist. Für Tina und viele andere kommt leider jede Hilfe zu spät. Tina wollte nur mit ihrem neuen Freund in den Urlaub. Jetzt ist sie tot und ihre Tochter halbwaise. Ein sinnloser Mord, der für niemanden etwas besser gemacht hat.
An dieser Stelle sparen wir uns jetzt eine Diskussion. Denn eigentlich gibt es nicht mehr viel zu diskutieren. Wir haben im Grunde alles gesagt. Und wir möchten euch an dieser Stelle natürlich auch nicht nach eurer Meinung fragen. Denn wir gehen davon aus, dass wir alle dasselbe denken. Dass der Mord an Tina vermeidbar gewesen wäre. Und dass er einfach nur schrecklich ist.
Ja, ich glaube auch, da sind wir uns alle einig.
Ja, also ich meine, es ist ja so, Frauen müssen einfach zu jeder Zeit freie Entscheidungen treffen dürfen und frei leben dürfen, so leben dürfen, wie sie es für richtig halten. Und keiner hat ihnen dafür, aus welchen Gründen auch immer, das Leben zu nehmen. Oder sie zu bedrohen, zu stalken, was auch immer.
Und vor allen Dingen muss die Gesellschaft auch davon weg, Opfern irgendwie eine Mitschuld zu geben. Weg von diesem Victim-Blaming und weg davon, dass man versucht, Erklärungen zu finden, warum gewissen Personen schlimme Dinge passieren. Da sollte man wirklich die Gründe bei den Tätern suchen und nicht bei den Opfern. Wenn ihr mehr über diesen gerechten Weltglauben erfahren möchtet oder so, dann lasst es uns wissen, dann können wir euch nochmal ein Video aufnehmen und das bei Instagram hochladen, bei mordhoch2.truecrimepodcast. Folgt uns da auch gerne. Abschließend möchten wir euch natürlich darum bitten, eure Gedanken mit uns zu teilen. Habt ihr euch bereits mit dem Thema Femizide beschäftigt? Habt ihr vielleicht schon mal häusliche Gewalt erlebt, in eurem Umfeld oder sogar selbst? Wenn ihr Männer seid, fällt es euch schwer, euren Platz in der Gesellschaft zu finden? Habt ihr Personen in eurem Freundeskreis, von denen ihr glaubt, dass sie vielleicht vom rechten Weg abgekommen sein könnten? Und was tut ihr, wenn ihr Gewalt miterlebt?
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Danke, dass ihr zugehört habt.
Und wenn euch die Aufbereitung dieser Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, 5 Sterne oder was auch immer. Folgt unserem Podcast auf dem Portal eurer Wahl, teilt ihn mit Freunden und Verwandten, damit auch sie über dieses wichtige Thema Bescheid wissen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal bei Mordhoch 2.
Tschüss!